von siehe, ich wirke Neues, jetzt aus Jesaja 43, 19. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg und ströme durch die Einöde. Bestimmte Bibelworte haben ja oftmals einen Zusammenhang von einer Erfahrung, die wir gemacht haben. Und dieses Bibelwort habe ich bekommen am 24. Juli 1982. Ich erinnere mich nicht an alle Tage immer, an jedes Datum. Das war ein Samstag, aber an diesen Samstag erinnere ich mich. Weil Gott mir dieses Wort damals gegeben hatte. Ich war in einer Situation gewesen, wo ich ziemlich sauer gewesen war gegen einen Bibelschullehrer. Es gibt Bibelschullehrer, die können einen sauer machen. Stimmt das? Es gibt alles Mögliche, die einen sauer machen können. Jedenfalls hatte ich einen gehabt, echt, der hat mich so genervt gehabt und eine Entscheidung getroffen, die komplett ungerecht war nach meiner Vorstellung. Und ich war dann in einem Reiseteam unterwegs gewesen für 3 Monate in dem Sommer 82. Und zwischendurch auf der Reise war dieser Bibelschullehrer auch noch mit dabei gewesen. Und es ergab sich sogar so, dass ich teilweise mit ihm in einem Ehebett geschlafen habe. Also, und ich fand das so ungerecht, wie er uns als Team vorher behandelt hatte. Ich verstand einige Dinge nicht. Ich hatte Groll. Ich hatte, wenn ich seine Stimme hörte, ich wollte es ja nicht, aber wenn ich seine Stimme hörte an dem Morgen, als ich mit ihm zusammen so in einem Zimmer war, dann war das für mich wie eine Kreissäge. Hört sich so, du magst es einfach nicht. Irgendwas stört dich komplett. Ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, nimm mir das. Ich will ihn lieben. Ich will ihn segnen. Ich will keine Bitterkeit, keine Groll haben. Weil, weißt du, was das Schlimmste, was es nämlich gibt, ist Bitterkeit und Groll in unserem Herzen. Leute, die uns etwas angetan haben, können uns überhaupt nicht schaden. Aber was uns schaden kann, ist, wenn wir Bitterkeit und Groll in uns drin haben. Die Bibel sagt uns, nichts, was gegen uns ankommt, kann uns irgendwie schaden, wenn wir Gott vertrauen. Aber was uns schaden kann, ist, wenn wir Bitterkeit und Groll in uns haben. Und das ist ja keine Sache, die du dir aussuchst und plötzlich sagst, oh, ich will Bitterkeit und Groll haben. Nein, gar nicht. Du willst das ja gar nicht haben. Aber plötzlich ist es da und du kämpfst damit und willst irgendwie anders werden. Und ich merkte, es wurde nicht anders. Ich betete dafür. Ich habe Gott gesagt, nimm mir das. Ich will ihn lieben. Ich will ihm vergeben. Ich habe Vergebung ausgesprochen. Alles Mögliche. Aber es ereignete sich nicht. Und das ist manchmal, wir wollen Dinge von Gott haben. Du bittest drum. Und es eignet sich noch nicht, aber ich sage dir, bleib dran. Weil Gott kommt zur richtigen Zeit. Und in dieser Nacht von dem 23. auf den 24. Juli hatte ich einen Traum oder eine Begegnung mit Jesus. Ich weiß gar nicht, wie das genau war. Für mich war es, als wäre es über Stunden, aber ich denke, es wird ein Traum gewesen sein, den ich vielleicht für Sekunden hatte. Und in diesem Traum plötzlich hatte ich eine Silhouette gesehen an meinem Bettrand stehend. Und ich wusste nur, es ist Jesus. Und Jesus zog etwas aus mir heraus. So, als wenn er so die ganze Zeit so stehen würde. Und ich wusste, er nimmt etwas aus mir raus, was nicht gut ist. Ich wusste gar nicht, was es war. Aber er zog und zog. Und dann fing er an, etwas Neues in mich hineinzulegen. So. Und ich merkte, es war einfach gut. Und ich weiß nicht, wie lange das ging. Für mich war das wie die ganze Nacht. Jedenfalls, ich wurde wach, lag auf dieser ganz stinknormalen Matratze, auf der ich lag, am Boden. Ja, also so wie ich da auf so einem Lager halt eben lag. Und plötzlich dachte ich an diesen Lehrer. Und mein Herz war voller Liebe. Es war nichts mehr da. Es war nichts mehr da von diesem komischen Gefühl, von wegen, der hat mich falsch behandelt und dieses, was in mir hochkam, es war nichts mehr da. Und ich wusste, Jesus Christus hat eine Operation in mir vollzogen. Und dann setzte ich mich so auf dieser Matratze, die ja am Boden lag, auf der ich geschlafen hatte. Meine Bibel war hier, ich schlug sie auf. Und dort stand, siehe, ich wirke Neues. Siehst du es nicht, emporsprossen? Ja, ich bahne einen Weg. So, ich wirke das. Ich wirke, siehst du es nicht? Ich wirke Neues, siehst du es nicht? Und plötzlich wusste ich, das ist ein neuer Tag. Es war eine Offenbarung in mir. Dieser Tag wird mein Leben verändern. Es ist etwas jetzt geschehen, aber dieser Tag ist ein wunderbarer Tag. Und dann ging ich dort in diesem Freizeithaus, wo ich übernachtet hatte, ging ich durch das Gelände und ich sah jemanden. Ich sah eine Blondine und sie gefiel mir. Und das war Sabine. Und ich wusste, dies ist der Tag, den Herr gemacht hat. Er wird neu. Einen Tag später, und das ist das Datum, was ich mir eigentlich gemerkt habe, habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. 25. Juli 82. Warum war ich mir so sicher? Ich kann das niemandem empfehlen, einen Tag später zu fragen, willst du meine Frau werden? Aber es war eine übernatürliche Heimsuchung Gottes. Ich war auf der Durchreise. Ich hatte diese Erfahrung in dieser Nacht gemacht. Ich wusste, es beginnt etwas Neues. Ich sah dieses Bibelwort. Ich wusste, dieses Neues, was geschieht, ist wirklich was Neues. Ich dachte nicht an eine Frau, der ich begegnen würde an einem Tag. Aber als ich sie sah und als ich plötzlich, das war wie Offenbarung alles. Ich wusste, sie ist es. Ja, und diesen Sommer sind wir inzwischen dann 30 Jahre verheiratet, preis den Herrn. Und sie ist so ein kostbarer Schatz. Warum erzähle ich das heute hier? Ich glaube, dass Gott immer erst etwas in uns tut, bevor er dann etwas manifestieren lassen kann in unserem Umfeld. Gott verändert Dinge zunächst bei uns, so ist das eine. Das andere ist, Gott sagt wirklich, er wirkt Neues, weil er möchte Neues hier in dieser ganzen Region bewirken. Er möchte wirklich etwas Neues bewirken von einer großen Dimension. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, es hat schon begonnen. Siehst du es nicht emporsprossen? Siehst du nicht, dass es eigentlich schon da ist? Das, was Gott tun möchte, es ist eigentlich schon da, aber es will emporkommen. Es will ausbrechen, will ich gerade mal sagen. Es will sichtbar werden für uns alle. So was Gott wirkt, ist immer schon in einem Saatgut vorhanden und wir schauen einfach, wo ist es und wo wird es emporkommen. Zu der Zeit, als Jesus Christus auf diese Erde kam, war ein Riesenhunger, auch in Israel speziell, nach dem Erlöser, dass er kommen würde. Wenn wir die Geschichte nachforschen, es war nicht von ungefähr, dass Jesus genau in dieser Zeit kam, sondern der Hunger und Durst nach einem Messias war in dem Volk Israel quasi bis zum Zenit emporgestiegen. Sie begehrten in ihrer Unterdrückung, in der sie waren unter den Römern, begehrten sie, dass der Erlöser käme. Und man hielt nach ihm Ausschau. Das heißt, dass damals die Frauen, wenn sie schwanger waren, dann oftmals begrüßt wurden von anderen Frauen oder Männern, es möge der Messias in deinem Bauch sein. Weil man erwartete, dass der Messias irgendwie, in irgendeiner Weise, dass er kommen würde, dass er zur Welt kommen würde. Diese Erwartung war da. Und als ich heute Morgen gerade jetzt bei der Anbetung daran dachte, an diese Erwartung, von wegen, es möge der Messias in deinem Bauch sein, im Sinne von geboren werden, dass er kommt, bin ich heute hier, um dir zu sagen, dieser Messias ist schon gekommen. Halleluja. Und er ist hier. Und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er kommt nicht mehr hier durch diese Decke, sondern er ist in deinem Herzen und er möchte Gestalt gewinnen in dir und durch dich. Halleluja. Siehst du es nicht emporsprossen? Der Erlöser, wenn du Jesus Christus angenommen hast, von neuem geboren bist, er ist in dir drin. Er wird emporkommen durch dich. Amen. Glaubst du das? Warte nicht auf irgendwie einen großartigen Mann Gottes, Frau Gottes, die kommt und irgendetwas freisetzen wird in deinem Umfeld. Es ist Christus in dir, der das Umfeld verändern wird. Am liebsten würde ich so ein bisschen runterkommen, aber ich glaube, dass wegen der Kamera ist das ja richtig, dass ich hier oben bin, ne? Oder wie ist das? Kann ich trotzdem machen? Ich werde noch gesehen auf dem... Okay, dann gucke ich, wie es gerade kommt. Nur wollte ich fair sein, indem dass ich da keinen Fehler mache. Okay, lass uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Wir haben richtig schön Zeit, heute ins Wort Gottes zu gehen. Seid ihr dabei? Ja. Wir nehmen uns gut Zeit. Wer zwischendurch aufstehen möchte, kann aufstehen, damit er nicht einschläft oder so. Wir machen dann einfach für die nächste Zeit erstmal im Wort Gottes weiter. Und zwar zum Markus-Evangelium, Kapitel 11. Und die Zielworte sind hinterher... Vers 23, 24, aber wir starten Markus 11, Vers 12. Und wir wollen uns einfach mal Jesus anschauen, wie er gelebt hat und gehandelt hat. Hier heißt es, und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Ich meine, die Situation ist ein bisschen eigenartig. Jesus kommt von Bethanien, da wohnten seine besten Freunde, Lazarus und so weiter. Er hat eine prima Zeit gehabt, die haben ihm bestimmt mächtig zu Tisch aufgetischt. Da hat er richtig schön essen können. Und er kommt gerade aus Bethanien raus und er hat schon wieder Hunger. Das ist unmöglich. Aber das ist Jesus, weißt du, du konntest nicht ihm sagen, jetzt iss mal hier richtig kräftig und so weiter, weil manchmal hatte er gar keinen Appetit, weil er so beschäftigt war mit den Dingen des Reiches Gottes, die ihn bewegte. Und dann hat er wahrscheinlich in dem Moment, obwohl ihm viel angeboten wurde, in Bethanien nichts gegessen. Die Jünger hätten sagen können, Mensch, wir sind noch alle voll, Jesus, aber du hast gerade wieder Hunger. Ja? Und jetzt gehst du zu diesem Feigenbaum, an dem keine Feigen sind, weil nicht die Zeit der Feigen sind, Jesus. Und du erwartest Feige. Warum hatte Jesus Feigen erwartet? Weil da waren Blätter dran. Das Zeichen für einen Feigenbaum war immer noch, wenn da Blätter dran sind, sollten auch Früchte dran sein. Aber das stimmte mit Jesus nicht überein. Er sah, da sind Blätter dran, aber es waren keine Früchte dran. Und das stört Jesus. Jesus stört was, wenn es nicht stimmig ist. Jesus stört etwas, ja auch in unserem Leben, wenn es nicht stimmig ist. Wenn es so aussieht, als wären wir im Glauben, aber wir sind es nicht wirklich. Jesus stören diese Dinge. Er kann das nicht ausstehen. So merkst du, Jesus störte es, wenn die Dinge nicht stimmig waren. Und in diesem Augenblick, ja, es ging gar nicht jetzt so groß um seinen Hunger mehr, sondern es ging ihm darum, hier sieht etwas nach Frucht aus, hier sieht etwas vom Weiten so aus, als wäre es Leben, aber es ist nicht, es täuscht eine andere Zeit vor, als wie es eigentlich ist. Und Jesus sprach zu diesem Baum, er sagt, niemand soll jemals wieder davon essen. Und er sprach es einfach aus. Und dann gingen sie weiter und sie kommen nach Jerusalem. Die Jünger dachten sich, meine Güte, was ist mit ihm heute los, ja? Ich meine, er hätte essen können, jetzt spricht er zu diesem Strauch irgendwie wahrscheinlich nicht so besonders gut drauf. Und jetzt geht aber Jesus in den Tempel und er trat in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Jetzt geht es hier wieder los. Er sagt, dieses Haus ist ein Bethaus, was macht ihr hier? Und er stößt diese Sachen um. Die Jünger denken sich, meine Güte, heute ist wirklich kein guter Tag. So kennen wir ihn ja gar nicht. Aber Jesus ist oftmals ganz anders, als wie wir ihn uns vorstellen. Ich will jetzt nicht tiefer in diese Geschichte reingehen, aber dann kommt Jesus nach einiger Zeit, kommen sie wieder zurück, nachdem er in Jerusalem gewesen war, geht wieder Richtung Bethanien zu seinen Freunden und sie sehen diesen Feigenbaum, Vers 20. Und als sie früh morgens vorbeigingen, also am nächsten Tag, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von der Wurzel an. Und Petrus erinnert sich und spricht zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, beziehungsweise habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Jesus hätte an dieser Stelle sagen können, als Petrus sagte, schau dir mal den Baum an, er ist komplett verdorrt. Hätte er sagen können, okay Jungs, ich bin Jesus und ihr nicht. Dass ihr ja nicht irgendwie auf die Idee kommt, sowas zu machen. Weil ihr sagen könnt, okay, ich habe den Trick oben bei den Engeln im Himmel gelernt, ich musste es einfach mal loswerden, ich musste das hier machen. Nein, das macht er nicht. Er warnt auch nicht seine Jünger, versucht das ja nicht, sondern er sagt ihnen, ihr könnt das auch. Er sagt ihnen, wahrlich, ich sage euch, wer auch immer, steht hier im Grundtext, wer auch immer, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Jesus eröffnet eine Dimension, wo er zu seinen Jüngern und zu den zukünftigen Jüngern, zu uns hier spricht und sagt, ihr könnt in der Zukunft per dem Glauben Gottes Situationen verändern durch die Worte, die ihr im Glauben sprechen werdet. Ist das nicht fantastisch? Hast du einen Berg irgendwo, den du versetzt haben möchtest? Ich meine, ein Berg von Problemen, ein Berg vielleicht von Krankheit, ein Berg von Finanzproblemen, ein Berg von dem, dass wir sagen, da sind Widerstände gegen das Reich Gottes und wir würden aber gerne etwas anderes sehen. Wir würden nämlich eine geebnete Ebene gerne sehen, bei der das Evangelium in Langenfeld und Umgebung in ganz Nordrhein-Westfalen verkündigt wird und die Menschen werden errettet. Würdest du das nicht gerne sehen, dass dieser Berg, der sich erhoben hat gegen das Reich Gottes, dass er platt gemacht wird? Jesus sagt, du kannst dazu sprechen. Und wenn du glaubst, das geschieht, was du sagst, dann wird es werden. Aber was ganz Entscheidendes sagt Jesus im Vorfeld, und wir gehen in den Tagen jetzt hier ein bisschen durch diese Verse durch. Er sagt im Vers 22, habt den Glauben an Gott. Wenn wir uns den Text ansehen, im Griechischen dort, im Grunde steht dort, habt den Glauben Gottes. Und das werden wir uns heute Vormittag ansehen. Was heißt es, den Glauben Gottes zu haben? Weil nur mit dem Glauben Gottes ist das möglich, wovon Jesus hier redet. Er spricht uns etwas zu, dass du und ich diesen Glauben Gottes haben können in unserem Leben. Und er sagt, wenn ihr ihn habt, dann könnt ihr sprechen zu dem Berg und es werden sich Dinge komplett verändern. Ich möchte über Glauben reden. Worüber sollte ich sonst reden? An einem Glaubenstag. Ja? Das Erste, was wir verstehen sollten, Gott ist ein Gott des Glaubens. Gott ist ein Gott des Glaubens. Als Gott diese Erde schuf, hat er geglaubt. Es gab bis dahin keine sichtbare Dimension in den Vorzeiten. Am Anfang war Gott und Gott ist Geist und Gott hat irgendwann die irdische sichtbare Welt geschaffen von der sichtbaren materiellen Welt. Das heißt, Gott sprach und es wurde. Ja? Und als Gott sagte, es werde Licht, ward Licht, da hat Gott nicht gesagt, ups, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja? Sondern er ging davon aus. Er ist ein Gott, der glaubt. Glauben und Vertrauen ist eins. Glauben und Liebe gehören zusammen. All das kommt aus Gott heraus. Er sah die Dinge, die werden sollten, dass sie würden. Und er sprach, dass es würde und es geschah. Das heißt, Gott also ist ein Gott des Glaubens. In Römer 4, Vers 17 heißt es, Gott, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es wäre. Halleluja. Er ruft es ins Dasein hinein. Und er hat uns Menschen so geschaffen, dass wir in gleicher Weise agieren sollen. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn nämlich in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Damit ist nicht gemeint, dass wir äußerlich so aussehen wie Gott, sondern dass in dem, wie Gott geartet war, wie er funktioniert, wie er ist, eigentlich wir als ein Bild von ihm geschaffen wurden. Das heißt, wenn Gott ein Gott des Glaubens ist, dann hat er auch den Menschen geschaffen als einen Menschen des Glaubens, der auf Glauben hin angelegt ist. Dass der Mensch auch sprechen sollte und es sollte geschehen. Ich glaube, als der Mensch den Auftrag von Gott bekam, die Tiere zu benennen, dass das mehr war, als nur zu sagen, ach ja, den nenne ich jetzt mal Affen oder so. Sondern dass der Mensch sagen sollte, du bist jetzt ein Affe und das war ein Affe. Ja? Dass er es charakterisieren sollte, aussprechen sollte und so würde es geschehen. Weil das Prinzip Gottes ist. Er ist ein Gott des Glaubens, er spricht und Dinge geschehen. Und Gott hat uns als Ebenbilder geschaffen, dass wir auch anfangen, Dinge zu sprechen und sie geschehen. Jetzt gibt es nur das Problem, dass Gott halt eben Geist ja ist und er ist aus der Dimension des Geistes erhaben über die Dimension des irdischen Natürlichen. So waren wir Menschen auch geschaffen, denn wir sind geistliche Wesen, stimmt's? Wir sind geistliche Wesen, Geist, Seele und Körper. Aber am Tag, als der Mensch sündigte, ist er gestorben. Das heißt, seine Geistesdimension starb in seiner Verbindung zu Gott. Und damit ist der Mensch auf das Natürliche, auf die natürliche Ebene des Seins gerutscht. Wenn er nun spricht, spricht er nicht mehr aus der Dimension des Geistes, welche lebte, und welche wir wieder neu in Christus Jesus sein dürfen, sondern er sprach aus der Dimension seiner Natürlichkeit, das heißt seiner Seele heraus. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Und im Griechischen steht an der Stelle im Korintherbrief, wo es heißt, der natürliche Mensch, der Psychikos. Das ist der Seelenmensch. Der Mensch also, der gemäß seiner Seele lebt. Seele ist was? Verstand, Wille, Gefühl. Und ich sage hier nichts gegen die Seele, sondern Gott hat uns die Seele gegeben. Stimmt's? Und wir sollen gut darauf aufpassen, auf unsere Seele, dass es uns gut geht. Das ist wichtig. Aber aus der Seele heraus können wir nicht diese Welt verändern. Es ist ein zu schwacher Level. Aus deiner Seele heraus kannst du nicht zu einem Berg sprechen, hebe dich und wirf dich ins Meer. Es würde nicht geschehen, weil der Seelenbereich ist ein natürlich irdischer Bereich. Und trotzdem ist der natürlich irdische Bereich kraftvoll. Ja, Psychologie ist ein interessantes Feld, sich damit zu beschäftigen, was die Seele alles vermag und welche Kräfte da drin sind. Auch in einer gesunden Seele Kräfte sind. Darum ist es wichtig, dass unsere Seele gesund wird in Gott und Geist, Seele und Körper in eine absolute Harmonie hineinkommen und Gott dann kraftvoll durch uns hindurch wirken kann. An das glauben wir. Aber auch unsere Seele bereits hat eine gewisse Fähigkeit zu glauben. Aber es ist ein natürlicher Glaube. Und der natürliche Glaube kann auch schon viel bewirken. Du bist heute jetzt an diesem Tag wirklich im Glauben hierher gekommen. Die meisten haben sich im Glauben auf diesen Stuhl gesetzt. Stimmt's? Oder wie viele von euch haben gezweifelt, dass der Stuhl hält? Ha? Ihr habt euch einfach draufgeflanscht und zack. Ja, was ist denn gewesen? Ihr seid hier reingekommen und habt Vertrauen gehabt an diesen Stuhl. Warum? Ohne, dass ihr es wisst, in eurem Hinterkopf passiert was. Da registriert ihr ganz viele Dinge. Ihr seht stabile Stühle, die stehen da, einige sitzen drauf und so weiter, ist alles bestens. Die letzten 100 Gottesdienste, in denen du warst, haben immer die Leute sich auf Stühle gesetzt, es hat gehalten. So, du überlegst gar nicht, ob du Glauben hast, dass dieser Stuhl hält. Und das ist schon eine ganz wichtige Sache über Glauben, was wir auch transferieren können für den übernatürlichen Glauben. Glaube ist eine unbewusste Wirklichkeit. Sie ist dir nicht bewusst. Im selben Augenblick, wenn du sagst, ich will jetzt Glauben haben, dass dieser Stuhl hält, dann hast du schon keinen Glauben, weil du zweifelst es an. Du willst ihn haben. Aber wenn es dir unbewusst ist, lebst du einfach im Glauben. Du denkst gar nicht an irgendetwas anderes, das der Stuhl nicht halten könnte, sondern du gehst einfach davon aus, er wird halten. Und es hat etwas zu tun mit deiner Wahrnehmung, die du hast. Wenn bei den letzten 10 Gottesdiensten, wo du hier reingekommen wärst in diesen Raum oder in deiner Gemeinde, wenn du immer gesehen hättest, die Leute kommen rein, jeder, der sich auf den Stuhl setzt, fällt um und der Stuhl ist kaputt. Wenn das bei den letzten 10 Gottesdiensten gewesen wäre, würdest du ganz anders hier reinkommen. Ja? Du hast das die letzten 10 Male erlebt, dass die Leute am Boden lagen, wenn sie sich auf den Stuhl gesetzt haben. Du hast gar nicht mehr erlebt, dass das war. So, du würdest hingehen, würdest erstmal testen. Ich will ausprobieren, ob es hält. Weil du gehst nach deinen Sinnen, nach deiner Erfahrung, nach dem, was du gesehen und gehört hast, gespürt hast und gemäß dem baust du einen Glauben auf zum Positiven oder zum Negativen. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, gehen viele von uns zu Ärzten. Ich glaube, dass es gut ist, Ärzte zu konsultieren, einfach zu checken, was ist, dann weiß man auch, wofür man beten kann. Ja? Okay. Wenn es um Krankenheilung geht, es geht ja auch Leute, die haben einfach Angst, zum Arzt zu gehen, weil sie Angst haben vor irgendeinem negativen Ergebnis, dass sie es nicht glauben. So, wenn du nicht weißt, was Sache ist und du hast gebetet und es verändert sich nichts, geh ruhig zum Arzt, lass checken, was ist, dann weißt du, wofür du glauben kannst. Aber in der Regel ist es ja so, wenn wir ein Ergebnis dann hören, was machen wir? Wir gehen zum Computer und wir googeln. Was hat er gesagt? Das ist das und das. Und dann wird das eingegeben und dann Suchmaschine und geguckt, oh, meine Güte, das kann passieren. Und dann all diese Negativberichte, die du hörst, die sammelst du. Und aufgrund dessen entwickelst du ein Glauben in das Negative hinein, was alles passieren könnte. Du fängst an, das Negative schon quasi zu sehen. Du rechnest aus, was sein könnte. Aufgrund der sichtbaren Ergebnisse. Ja? Oder du sitzt in einem Abteil im ICE und neben dir sitzen welche und schniefen und schnupfen und sonst was und es sprüht an sämtlichen und du überlegst nur, oh nein, ist nicht irgendwo anders ein Platz, wo ich mich hinsetzen könnte? Nein, es ist nirgendwo ein Platz, du stehst zwischendurch mal auf, weil es dir zu unangenehm geworden ist, aber dann setzt du dich schon wieder hin und atschia! Und du fängst schon vielleicht an zu überlegen, oh ja, was ist jetzt? Ich merke schon. Oh nein, ja, was für Termine habe ich die nächsten Tage? Was steht alles an? Es kommt schon eine Folge von natürlichen Erwartungen in unserer Seele und das hat bereits eine gewisse Kraft. Der natürliche Glaube beruft sich auf Informationen, die wir im Sichtbaren bekommen haben. Der göttliche Glaube stellt sich auf etwas komplett anderes. Der göttliche Glaube stellt sich auf das Wort Gottes. Wir glauben nicht die Dinge, die wir gesehen haben, sondern wir vertrauen dem, was Gott gesagt hat. Jesus sagte zu Petrus auf dem Wasser, komm, komm. Er sagte zu ihm, komm, es war das Wort, komm. Und Petrus hörte das Wort, komm, und stellte sich im Grunde auf dieses Wort, komm, und ging auf dem Wasser. Erst als er dann den Wind sah, wie es beschrieben wird, also letztendlich die Wellen und den Wind wahrnahm und sah und darauf blickte, da fing er an zu sinken. Ging sogar nicht ganz schnell, sondern es ging langsam runter, weil der Glaube, den er eigentlich hatte, wurde immer kleiner. So, der Glaube aber ist der Sieg, der die Welt überwindet. Halleluja. Und es ist wichtig, dass wir den Glauben empfangen aus dem Wort Gottes. Weil Glaube wird sich immer berufen, einfach aus dem Wort Gottes. Wo steht das geschrieben? Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus dem Hören. Manche Übersetzungen sagen aus der Verkündigung. Aber im Griechischen steht aus Akon. Akon, wie Akustik, ist Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber aus dem Rema Christi. Das heißt, du brauchst einfach ein Wort von Gott, welches er dir sagt, und du nimmst dieses Wort beim Wort und sagst zu dir was? Ich sage es mal ein bisschen übertragen, damit wir das fassen können. Du machst mal so, als wenn Gott recht hätte. Ha? Ja. Ich meine, er hat recht. Das ist jetzt nur mal rhetorisch formuliert. Mach doch einfach mal so, als wenn Gott recht hätte. Wenn er sagt, dass durch den Glauben an Jesus derselbe Geist in dir wohnt, nämlich der Heilige Geist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Ist das nicht der Hammer? Derselbe Geist, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist in dir drin. Ist das nicht heiß? Wow. Was sagt uns Römer 10, Vers 10? Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Zwei Dinge gehören zusammen. Und das, ich werde mich laufend wiederholen an diesem Wochenende. Einfach weil es wichtig ist, tiefer hineinzugehen und ein Verständnis davon zu haben. Es reicht nicht, wenn wir den Buchstaben verstehen. Viele Christen kennen den Buchstaben, aber es gilt eine Offenbarung von diesen Dingen zu haben. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Herzen wird geglaubt. Wo ist dein Herz? Ist es hier? Wir wissen nicht genau, wo unser Herz ist. Es ist die Mitte unserer Persönlichkeit, unseres Seins. Es ist irgendwo tief in dir. Man kann es nicht lokalisieren. Es ist unser neugeborener Geist in Jesus Christus. Das ist unser Herz, unser Innerste unseres Seins. Die Bibel sagt, mit dem wird geglaubt. Das ist eine andere Stelle, dein Herz als dein Verstand. Das merkst du, wenn es um die Liebe geht. Ja, man liebt ja nicht mit seinem Verstand. Das wäre jedenfalls keine schöne Liebe. Rein so, ja, ich liebe sie. Ja, hab's ihr doch gesagt? Vor 30 Jahren. Ja? Habe ich ihr doch gesagt, dass ich sie liebe? Müsste sie doch wissen. Ne? Das muss doch neu in ihrem Kopf drin sein. Nein, Liebe ist was anderes. Ist nicht hier oben. Das ist tief in uns drin. Tief in uns drin. Das ist der Ort, wo geglaubt wird. Das ist eine andere Basis des Lebens. Es ist ein Vertrauen zu Gott. Es ist ein Aufnehmen seiner Worte, nicht allein in dem Verstand, sondern in dem Innersten unseres Seins, dass wir da sein Reden hören. Man kann hören und doch nicht hören, sagt die Bibel. Das war das Problem bei Israel. Sie hörten und hörten doch nicht. Aber wir dürfen im Neuen Testament mit den Ohren unseres Herzens hören. Wie geschieht das? In Johannes 8, Vers 31 heißt es, Johannes 8, 31, bleibt an meiner Rede, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Das heißt, ein beständiges Dranbleiben an dem, was Jesus gesagt hat. Wenn er sagt, ich vermag alles, oder das Wort Gottes sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, dann ist das eine Wahrheit. Du liest sie zunächst mit deinem Kopf, du verstehst sie mit deinem Kopf, du sagst, ist ja toll, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus. Dann gehst du an deine Arbeit, siehst ein Problem, die Knie schlottern dir und du sagst, ach du meine Güte, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt hier anstellen soll. Ich glaube, das kriege ich nicht gebacken. Es war Verstandesglaube. Es hat keine Kraft. Es ist nichts. Warum? Weil diese Worte, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, sie müssen nicht in den Kopf rein, sondern in dein Herz. Wie kommt es in unser Herz? Durch das Hören. Durch das Hören, durch das permanente Hören des Wortes Gottes. Durch das Dranbleiben an seiner Rede. Die Bibel lehrt uns schon im Alten Testament, wie sie dran geblieben sind an der Rede, wie die Jünger auch dran geblieben sind an der Rede Jesu. Wie konnten sie sich den ganzen Text merken, den Jesus gesagt hat? Ich meine, sie hatten kein iPad dabei oder Tablet oder Computer und konnten das nicht so aufschreiben. Wie haben sie sich das gemerkt? Sie haben sich Aussagen, die Jesus gesprochen hat, genommen und während sie mit Jesus auf dem Weg waren zur nächsten Stadt, haben sie, wie Jünger das damals so machten, die Worte laut ausgesprochen, die er gesagt hat. So haben Jünger sich in der damaligen Zeit die Lehren ihres Meisters eingeprägt. Das war nicht nur bei Jesus so, sondern es gab in anderen Fachbereichen Meister und Jünger. Und die Jünger haben, während sie unterwegs waren, auswendig diese Dinge formuliert, ausgesprochen, dran geblieben. Jesus sagt, bleibt an meiner Rede und ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Das heißt, es kommt eine Offenbarung, ein Erkennen aufgrund Dranbleiben an seiner Rede. Also das Wort, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Nimm es und lass es reichlich in dir wohnen. Schreib es dir auf dein Tablet, schreib es dir irgendwo hin, ein Bibelwort und geh damit durch den ganzen Tag. An einem einzigen Bibelwort, was dich angesprochen hat. Und du bleibst dran. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich vermag alles. Alles. Denkst du darüber nach? Alles. Alles. Die nächste Sache an der Arbeit, die Erziehung, dies, jenes. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du bleibst dran an diesem einen einzigen Wort. Und ich verspreche dir im Namen Jesus, Wenn du an seiner Rede bleibst, du wirst die Wahrheit erkennen. Das Wort Erkenntnis ist sowohl im Griechischen als Hebräischen ein Wort von höchster Bedeutung. Es ist nicht Kopferkenntnis, sondern es ist tiefer. Adam erkannte seine Frau. Das war nicht, wo er sagte, ach, da hinten sitzt sie ja. Das heißt, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Das heißt, es entstand eine Schwangerschaft aufgrund von Erkennen. Dann muss das mehr gewesen sein als ein kognitives, da ist sie ja. Es passierte etwas an Intimität, Zusammenkommen, und es bedarf, dass eine Intimität zwischen dir und dem auferstandenen Jesus Christus ist, seinem Wort, dass du dem Wort anhängst an Dingen, die dort geschrieben sind, und dran bleibst und sagst, ich lasse dieses Wort nicht los, bis es zu einer Offenbarung in mir gekommen ist. Wenn du krank bist und brauchst Heilung, was machst du? Du nimmst Bibelworte über Heilung. Durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Du nimmst genau das, weil du brauchst in dieser Richtung eine Offenbarung. Ich kenne Leute, die sind dran geblieben. Ich selber habe das erlebt. Dran geblieben an dem Wort Gottes und plötzlich wussten sie. Sie wussten, dass sie wussten, sie sind geheilt. Sie wussten es, bevor sogar die Heilung sich manifestierte. Plötzlich war eine Klarheit da. Ich bin ja geheilt. Die Symptome waren noch da, aber ab dem Augenblick, wo die Gewissheit da war, ein klares Wissen, es ist vollbracht, in dem Augenblick ist Glaube da. Und dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Halleluja. Es ist ein Unterschied zwischen das Wort Gottes hören und nur irgendwas so hören. Wir haben zu viel in Kirchengemeinden, wo einfach was oberflächlich gehört wird. Die Leute hören und sie hören doch nicht. Sie verstehen nicht, um was es geht. Warum? Weil sie das Wort Gottes nicht in der richtigen Weise essen. Du kannst es nicht essen im Sinne nur eines Verstandes betrachten, sondern ein Meditieren, ein drüber nachsinnen, ein Träumen über dem Wort, ein Bewegen mit dem Heiligen Geist, bis er plötzlich kommt und es dir plötzlich, so wird Gott immer, zu einer Offenbarung in deinem Inneren werden lässt. Denn Gott sagt, siehe, ich wirke Neues. Halleluja. Er möchte Offenbarungen in dir geben aus seinem Wort. Kein Ding wird dir unmöglich sein. Kein Ding. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil, Soteria. Soteria steht da. Soteria heißt Heilung, Heil, hat den ganzen Bereich von Heilwerden ganzheitlich im Inbegriff. Das heißt, zunächst glaubst du in deinem Herzen und dann fängst du an zu bekennen mit deinem Mund. So hast du Jesus angenommen. Hast die Erlösung angenommen, dass er für dich gestorben ist, dass deine Sünden dir vergeben sind. Und dann hast du es mit deinem Mund ausgesprochen, hast gesagt, ich glaube dir jetzt, Jesus, dass du meine Sünden vergeben hast. Und so hast du bekannt zum Heil. Und es wird wichtig sein, dass wir es lernen, als Glaubende unseren Mund zu öffnen und diese Dinge auszusprechen, zu bekennen. Und nicht zu sagen, ach, wusste doch, dass das nichts würde. Ja? Sondern wir sprechen aus und sagen, ja, wir vertrauen dir. Du wirst alles wohl machen. Okay, wir sagten vorhin, der Glaube ist eine unbewusste Wirklichkeit. Du hast dich auf den Stuhl gesetzt und hast geglaubt. Es war unbewusst, aber es geschah. Sobald du angezweifelt hättest, oh, Gott gibt mir Glauben, dass ich auf dem Stuhl sitzen kann, dass der auch wirklich hält. Es wäre schon wieder Zweifel, dass der Stuhl vielleicht doch nicht halten würde. Das heißt, wenn du mehr Glauben haben möchtest, wer von euch möchte mehr Glauben haben? Amen. Das ist das Tolle bei einem Verkündiger, der kann sich immer melden, ohne dass es jemand merkt. Er sagt, wer von euch? Und dann hat er sich auch gemeldet. Ja, ich will auch mehr Glauben haben. Das wollen wir alle sagen, Herr, mehre unseren Glauben. Wir wollen mehr davon haben. Wir strecken uns danach aus. Das ist auch ein guter Wunsch. Wir brauchen mehr davon. Aber dieser Glaube wird nicht wachsen, wenn wir uns auf den Glauben konzentrieren. Denn der Glaube ist eine unbewusst wachsende Realität. Wenn ich laufend denke, ach, ich will jetzt mehr glauben, dann werde ich in der Gefahr stehen, mit meiner Seele zu glauben und mich anzustrengen. Ja? Sondern Glaube wächst natürlich, indem wir permanent das Wort Gottes zu uns nehmen. Immer wieder. Das Wort Gottes zu uns nehmen. Wo immer wir Gelegenheit haben, das Wort Gottes zu uns nehmen. Ja? Ich habe das Wort Gottes in jeder Form bei mir. Ja, heutzutage ist es einfach, mit dem Telefon kannst du überall das Wort Gottes mit dir rumschleppen. Preis den Herrn, bevor das war, habe ich es auf Zettel geschrieben. Das Wort Gottes dabei, ich habe einen MP3-Player dabei, das Wort Gottes. Ich habe alles Mögliche, das Wort Gottes zwischendurch, immer wieder das Wort Gottes. Zwischendurch habe ich auch andere Sachen zu tun, klar. Sagst du, ja, dafür bist du ja bezahlt als Pastor. Ne, da kannst du ja nur Wort Gottes leben. So schön wie du will ich auch mal haben. Ja, mein Tag ist, wäre ohne dem Wort Gottes randvoll. Und ich muss mir Zeiten nehmen, wo ich sage, das ist meine Zeit, wo ich einfach ins Wort gehe. Das ist mein Date mit Gott. Und da stört mich kein Telefon, kein gar nichts, außer meine Frau ruft mich an. Okay? Weil das ist ganz wichtig. Okay. Ihr versteht, was ich meine. So das Wort, erste Priorität, das Wort Gottes zu dir nehmen. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus, geschaffen wodurch? Durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Und die Bibel sagt, alles ernährt sich, oder ein Verständnis, Grundverständnis ist, alles ernährt sich aus dem, woraus es hervorgekommen ist. Du brauchst das Wort und du brauchst den Heiligen Geist in dir, damit du wächst, blühst und gedeihst. Und das ist nicht schwer, sondern es geschieht. Es geschieht. Ja? Während du mit Jesus auf dem Weg bist. Halleluja. Wann hast du das erste Mal geglaubt? Überleg mal. Wann hast du das erste Mal geglaubt? Es ist, als du Jesus Christus angenommen hast in dein Leben. Wie geschah dieser Glaube? Der Heilige Geist kam in dich hinein und gab Zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Heilsgewissheit nennen wir das. Der Geist Gottes in dir gibt Zeugnis deinem Geist, ein Kind Gottes zu sein. Und du wusstest, dass du wusstest, dass du wusstest. Das heißt, das Wort Gottes kam zu dir, du hast es bejaht. Du hast es aufgenommen, du hast es meistens schon öfters gehört, als du dachtest, weil manche haben es gehört von ihren Eltern im Kindergarten, in Sonntagsschule, sonst wie. Sie haben es gehört, aber irgendwann haben sie ihr Herz geöffnet, gesagt, ja. Und dann kam der Heilige Geist in dich hinein und der Heilige Geist gab Zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist Glauben. Und das ist die Definition von Glauben. Glaube im Glaubensleben wird genauso aussehen. Gott spricht zu dir per seinem Wort. Du bleibst an dem Wort, bis es eindringt. Du lässt es in deinem Herzen. Und plötzlich sagt der Heilige Geist deinem Geist diesen Vers. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und dann ist es wie eine neue Offenbarung. Du gehst ganz anders an deine Arbeit. Du gehst dahin und sagst, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Problemchen, wo bist du? Ja? Probleme, wo seid ihr? Ihr werdet heute erledigt, weil in mir ist der, der größer ist als dieses Problem. Stimmt's? Nicht, weil wir irgendwie überdreht wären, sondern weil wir eine Offenbarung in uns drin haben von der Größe dieses mächtigen, Gottes. Halleluja. Und ich ermutige Christen, dass wenn sie anfangen, sich entschieden haben zu glauben, dass sie anfangen, ihren Glauben auch auszusprechen. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt. Das Wort Bekenntnis heißt im Griechischen homo logeo. Das heißt homo, dasselbe, logeo, sprechen. Dasselbe sprechen wie Gott. Das heißt, sagt Gott in seinem Wort, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, sagst du dasselbe. Dann sagst du ich, da setzt du deinen Namen ein, ich, Heidi, ich, Michael, ich, Matthias, ich, Sabine, du setzt deinen Namen ein, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Sag das mal, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Auf gut Deutsch heißt das, ich kann alles. Stimmt's? Ja, du musst sagen, ich vermag alles. Nein, klar, das ist Lutherdeutsch. Aber wir können auch in ganz normalen Deutsch reden. Stimmt's? Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, der mir Kraft gibt. Ich kann alles. Sag das noch einmal, ich kann alles. Ist ja klar. Sag, ich kann alles. Schau mal deinen Nachbarn an. Sag ihm, ich kann alles. Schau dein Problem an. Sag, ich kann alles. Problem, ich komme. Ja? Nimm dich in Acht. Ich werde dieses Problem lösen. Weil Christus in mir ist, weil Christus größer ist als dieses Problem, weil er stärker ist als das Problem, weil er meines Lebenskraft ist. Deshalb muss das Problem weichen. Deshalb werden wir sprechen zu dem Berg und dieser Berg muss weichen in dem Namen von Jesus. Mach dich auf und werde Licht. Wir sitzen oftmals nur da und sagen, ach, es wäre schön, wenn. Ach, es wäre schön, wenn. Aber der Glaubende steht auf. Und sagt, oh, es ist so gut, dass jetzt hier Gott eingreift, weil er in mir drin ist. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir. Wenn du möchtest, sprich einfach mal einige Bekenntnisse des Wortes Gottes aus und ich werde mich zum Sprecher machen, um das ein bisschen vorzuarbeiten. Sag, danke Jesus, dass du in mir wohnst. Du bist kraftvoll. In mir wohnt die Auferstehungskraft Gottes. In mir wohnt die Heilungskraft Jesu Christi. Ich sah hier das Wort Gottes, wie es hier liegt. Steht Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir oder über mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Das ist, was Jesus getan hat. Was hat Jesus getan? Er hat das ausgesprochen. Er stand auf, er nahm die Schriftrolle. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er sagte nicht, ach, es wäre schön, wenn der Geist des Herrn auf mir wäre, sondern er nahm das, was Gott gesagt hatte, er sprach es aus, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Er sprach es aus, bevor er das erste Wunder bewirkt hatte, sagte er, der Geist des Herrn ist auf mir. Ich werde die Gefangenen freisetzen. Ich werde die Kranken heilen. Ich werde die Menschen in die Freiheit hineinführen. Das sagte Jesus, bevor er das erste Mal in der Richtung tätig gewesen war, weil er wusste, was er aussprechen wird, es wird genau in der Richtung geschehen. Weil Gott war so geartet, dass er ein Gott des Glaubens ist, dass er spricht und es geschieht gemäß dem, wie er gesagt hat. Wenn Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren zu dem anderen Ufer. Dann hat er sich ins Boot gelegt und hat geschlafen. Und die Jünger fingen an und sagten, oh, ein großer Sturm kommt auf. Sieht er nicht, dass wir Not haben? Jesus wird wach. Im Grunde sagte Jesus dann nur, hey, habe ich das nicht gesagt? Wir fahren ans andere Ufer. Er hat gesprochen und geglaubt, das geschieht, was er sagt, und zweifelte nicht daran. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir eine Offenbarung davon bekommen. Herr, dass es so entscheidend wichtig ist, im Glauben Dinge zu ergreifen und sie dann im Glauben auch auszusprechen über unsere Städte und Ortschaften. Herr, wir sprechen aus über dieser Gemeinde und über jeder Gemeinde, aus der wir hier kommen. Diese Gemeinden werden wachsen, blühen und gedeihen. Wir sprechen es aus. Fang es an zu sehen. Denk jetzt gerade an deine Gemeinde, woher du kommst. Denk an deinen Ort. Gott möchte, dass die Menschen dort errettet werden, und zwar alle. Und fang das an zu sehen. Sage, so ist der Wille Gottes, dass alle Menschen errettet werden. Und wir sprechen Rettung und Heilung über Nordrhein-Westfalen aus. Halleluja. Herr, wir sprechen Rettung und Heilung aus über Nordrhein-Westfalen. Wir danken dir, dass du in deiner Auferstehungskraft kommen wirst. Wir danken dir, dass Männer und Frauen aufstehen und vollmächtig das Evangelium verkündigen. Herr, wir preisen dich für Dinge, die in der vergangenen Zeit gewesen sind, in der Heilungsbewegung von Bruder Zeiss. Wir danken dir, wie du damals gewirkt hast, durch eine Person, die aufstand im Glauben und verkündigt hat. Und wir danken dir, dass das Potenzial da ist, von Christus in uns, von vielen Männern und Frauen, die in Nordrhein-Westfalen aufstehen, Herr, ihre Stimme erheben und im Glauben vorangehen und nicht zweifeln in ihrem Herzen. Ich würde gerade das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Kommt mal gerade dazu, weil wir wollen unser Herz öffnen für Glauben. Dass dieser Glaube in uns hineinkommen kann, in einer ganz neuen Art und Weise und neuen Dimension. Und es beginnt mit dem Wort Gottes. Mein Vorschlag ist, dass wir heute Morgen ein Bündnis schließen mit dem Wort Gottes. Dass wir sagen, wir entscheiden uns ganz neu, Gott zu vertrauen. Mehr zu vertrauen als dem, was ein Arzt sagt, als dem, was die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt, als dem, was die Mathematik sagt, sondern wir vertrauen Gott. Amen?
Amen?
Amen. Wir vertrauen ihm. Heiliger Geist, komm. Ganz neu, ganz frisch, denn wir brauchen Offenbarungserkenntnis. Wir brauchen das ganz neu und frisch von dir, weil wir wollen die Ortschaften und Städte in Nordrhein-Westfalen verändert sehen. Wir wollen, dass Erweckung aufbricht. Halleluja. Wir wollen nicht mehr in Begrenzungen denken. Wir danken dir für eine junge Generation, die aufstehen wird im Glauben, die in ihrer Art, wie sie sind, aufstehen und Jesus Christus verkündigen. Wir danken dir für gesalbte Musik, Lobpreismusik, andere Lieder, Dinge, die ins Land hineingehen, Herr, die unser Land berühren werden. Wo junge Männer und Frauen aufstehen und einfach von dir erzählen und plötzlich der Heilige Geist fällt in Stadien, wo der Heilige Geist fällt in Gemeinden angefangen. Herr, wo du wirksam bist und wir eine mächtige Bewegung deines Geistes sehen. Wir sagen nicht mehr länger, es wäre schön, wenn das so käme, sondern wir sprechen aus und sagen, so wird es kommen. Und selbst wenn es eine Zeit lang sich verzögert hat und verzögert, so glauben wir trotzdem, denn wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern wir glauben. Und ich spreche Ermutigung jetzt hinein zu den Frauen und Männern des Glaubens in diesem Raum. Ich sage, im Namen von Jesus, ergreife neu die Vision, die Gott dir einmal gegeben hat und halte daran fest. Sprich es ins Dasein. Sage nicht, es wäre schön, wenn diese Vision zustande käme, sondern wenn dir Gott ein Wort gegeben hat, dann geh davon aus, dass es so kommt und sprich es ins Dasein. Sag, so wird es kommen, in dem Namen von Jesus. Halleluja.